Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Heute sprechen wir über einen historischen Fall, der so wohl nur in den 1950er Jahren möglich war. Eine Anklage wegen Gotteslästerung und Pornografie. Schriftsteller Arno Schmidt wurde damals vor Gericht in Trier wegen einem seiner Bücher angeklagt.
Was genau die Staatsanwaltschaft daran so skandalös fand, wie die Gesellschaft und Gesetzgebung damals aussah und wie dieser Fall schließlich entschieden wurde, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Alexander Schumitz. Hallo.
Hi, grüß euch.
Alex, wer war denn eigentlich Arno Schmidt? Kannst du uns da ein bisschen was über ihn erzählen?
Arno Schmidt wurde 1914 in Hamburg geboren, ist dort auch aufgewachsen, hat noch vor dem Zweiten Weltkrieg seine Frau Alice kennengelernt und mit der so, ich sag mal, ein mehr oder weniger glückliches Eheleben geführt. Er hat ihr das Arbeiten verboten. Sie musste seine Sekretärin sein, weil er hatte immer den Traum, Schriftsteller zu werden. Im Zweiten Weltkrieg war er Soldat, war im Elsass eingesetzt, später in Norwegen, vor allem für Buchhaltungsgeschichten eingesetzt und hat dann quasi die letzten Wochen noch als Frontsoldat in Niedersachsen erlebt, war auch dort in Kämpfen involviert und landete dann noch für ein halbes Jahr in britischer Kriegsgefangenschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg, er und seine Frau hatten eigentlich kein Geld, keine Wohnung und wurden dann an verschiedene Orte verschickt. Er erhielt 1950 schon mal einen Literaturpreis der Mainzer Akademie, wohnte dann in Gau-Bickelheim für knapp ein Jahr und wurde dann weiter verschickt nach Kastelstadt. Und das war so der Punkt, wo ich hier in der Region auf ihn gestoßen war. Arno Schmidt ist bekannt als Autor. Zettels Traum ist so sein bekanntestes Werk.
Was waren das für Werke, die er geschrieben hat?
Die gelten als realistische Werke, noch teilweise vom Expressionismus inspiriert. Er hat viel mit Sprache gespielt. Also er hat eigentlich kein korrektes Deutsch geschrieben, sondern viel Dialektverschleifungen benutzt und Sprache verschliffen. Guck mal, schau mal. Und solche Redewendungen findet man häufiger in seinen Werken.
Das heißt, sein Traum, Schriftsteller zu werden, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen.
Den konnte er sich erfüllen, auch weil er immer wieder Spender gefunden hat, die ihm das finanziert haben. Er hat immer mal wieder ein Stipendium bekommen. Kurz vor seinem Lebensende erhielt er dann durch Jan-Philipp Remzma auch nochmal ein Stipendium von am Ende 350.000 D-Mark, was 1975 schon eine beachtliche Summe war. Er hat auch als Übersetzer gearbeitet, hat viel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und er hat auch als Essayist und Hörbuchautor für den Rundfunk gearbeitet.
Das Buch, wegen welchem er vor Gericht musste, hieß Seelandschaft mit Pocahontas. Was genau war das für ein Buch?
Seelandschaft mit Pocahontas ist eigentlich die Beschreibung zweier Männer, die sich aus dem Krieg kennen und dort zusammen als Soldaten gekämpft haben, die zusammen in eine Sommerfreizeit fahren. Von der Saar startend, sie fahren an den Dümmer See, das ist ein See in Niedersachsen, und treffen dort zwei Frauen. Mit denen freunden sie sich an und in der Herberge, in der sie nächtigen, tauscht man die Zimmer. Das heißt, einer der Herren zieht zu einer der Damen und Selma, so heißt die Partnerin für diesen Urlaub, von dem Protagonisten Johann, Selma zieht in dessen Zimmer. Naja gut, und ich meine, wie das halt so ist, wenn man im Urlaub ist, nette Frauen kennenlernt, da hat man auch durchaus mal Sex miteinander. Und besonders gottesgläubig war Arno Schmidt eh nicht und lästert natürlich bei Gelegenheit auch immer mal wieder über die katholische Kirche. Und das kam bei einem Prälaten des Bistums Köln überhaupt nicht gut an. Der sagte seinen Hausjuristen, liebe Leute, zeigt mal den Autor dieses Buches und den Verleger dieses Buches an, weil das ist höchst gotteslästerlich und es ist natürlich auch pornografisch.
Gab es denn auch öffentliche Reaktionen auf das Buch? War das nur der Prälat, der sich gestört hat oder gab es da vielleicht einen Aufschrei oder sogar einen Skandal in der Gesellschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ein Skandal war das bestimmt nicht in der Gesellschaft, weil dieses Buch ist als Vorabdruck in einer Zeitschrift erschienen, die eine Auflage hatte von knapp 1000 Exemplaren. Das heißt, viele Leser hatte das Werk damals definitiv nicht. Es war der Adenauer-Ära, 1953, 1954, wo man natürlich schon viele Tabuthemen hatte. und wo natürlich das Thema Sexualität und Freiheit der Frauen und Selbstbestimmung der Frauen überhaupt kein Thema war. Und wo natürlich der sonntägliche Gang in die Kirche und einmal im Monat zur Beichte für einen guten Katholiken zum Leben gehörte. Und da kam nun ein Autor daher und sagte, das ist ja alles Quatsch. Das räumen wir mal weg, sozusagen. Und damit ist er zumindest bei dem Wilhelm Böhler, der war eine ziemlich bedeutende Persönlichkeit im Adenauer-Deutschland, angeeckt, und zwar massiv angeeckt. Wilhelm Böhler war quasi, ich würde fast sagen, der Beichtvater von Konrad Adenauer. Das heißt, er hat die katholische Nachrichtenagentur gegründet, er hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gegründet in der Zeit und er hatte ein Büro in Bonn, quasi direkt neben dem Kanzlerbungalow von Konrad Adenauer. Und deswegen war das natürlich schon eine, naja, so eine kleine Staatsaffäre, würde ich mal sagen. Auch wenn die Medien nicht groß drüber berichtet haben.
Wurden damals Autoren denn öfter wegen solcher Sachen angezeigt? Also heutzutage ist es ja komplett normal. Tatsächlich haben Bücher mit sexuellen Inhalten momentan ja auch einen richtigen Boom. Die werden sehr häufig gelesen. Aber damals war das weniger so, oder?
Ja, also in den 50er Jahren war natürlich alles, was außerehelichen Geschlechtsverkehr anging, völliges Tabu. Das hat es nicht gegeben.
Ich glaube, es war auch gar nicht legal, dass zwei Unverheiratete, also ein Mann, eine Frau in dem Fall, dass sie ein Hotelzimmer nehmen durften.
Das war verboten in der Zeit. Das war erst ab Ende der 60er Jahre erlaubt, wo man das quasi freigegeben hat. Und die Vermieterinnen und Vermieter drohte eine Anklage wegen Kuppelei. Und nun macht ja diese Vermieterin dieses Herbergsbetriebes nichts anderes, als das irgendwie zu akzeptieren, dass diese Männer und Frauen irgendwie die Zimmer elegant miteinander tauschen. Und das ist natürlich in den Augen der katholischen Kirche, auch in den Augen mancher Strafermittler der damaligen Zeit, natürlich ein unerhörter Tabubruch.
Aber war es damals normal, Autoren anzuzeigen?
Es gibt in der Zeit den Roman von Goloman, der Mephisto heißt, und der die Lebensgeschichte von Gustav Gründgens erzählt. Da geht es aber dann später um die Persönlichkeitsrechte und ob quasi Gustav Gründgens ein Recht hatte zu verhindern, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Das ist so das einzige literarische Werk, was vorkommt. Wir haben natürlich beim Thema Kunstfreiheit immer so diese Frage, wann überschreitet ein Text bestimmte Grenzen, die das grundgesetzlich garantierte Recht der Kunstfreiheit verletzen. Und da gibt es eigentlich nur 3-4 Punkte, wo das der Fall ist. Die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, also das ist der Fall Mephisto und Gustav Gründgens. Dann geht es um den Jugendschutz, da sind wir immer beim Thema Pornografie. Und dann geht es um solche spannenden Dinge wie staatliche Symbole, also ich darf nicht die Bundesflagge irgendwie entstellen. Und es geht natürlich um das Thema Holocaustleugnung, was in Deutschland und Frankreich ein sensibles Thema ist, wo die Amerikaner aber ganz locker mit umgehen. Und die Frage ist dann halt immer, was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Darüber kann man natürlich vortrefflich streiten. Das Bundesverfassungsgericht hat den Kunstbegriff relativ weit irgendwann ausgelegt. Es begründet ihn vor allem formal und fragt danach, welcher Gattung kann ich ein Werk zuordnen? Ist es bildende Kunst? Ist es darstellende Kunst? Ist es Musik? Ist es ja Literatur im entfernten Sinne? Und da gehört natürlich auch profane Literatur dazu, wie Groschenhefte und sowas, sind natürlich schon auch Kunstwerke. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Arno Schmidt angeklagt war, waren diese Fragen alle noch gar nicht geklärt.
Um welche Textstellen ging es denn da? Also was war denn das Skandalöse an dieser Geschichte?
Also ich habe mal so ein paar Zitate einfach mal rausgesucht, damit man noch so ein Gespür dafür bekommt, wie er so geschrieben hat. Das erste ist eine Eingangsszene, die ist jetzt weder pornografisch noch sonst irgendwas. Die Fahrkarten bitte. Und er wollte auch noch meinen Flüchtlingsausweis dazu sehen, ob ich der letzten Ermäßigung auch wirklich würdig sei. Die Saar hatte sich mit einem langen Nebelbaldachin geschmückt. Kinder badeten schreiend in den Buhnen, gegenüber Serrich. Halbe Stunde Zollaufenthalt. Dräute eine sächsische Schweiz. Trier, Männer rannten neben galoppierenden Koffern. Augenblasen argwöhnten in alle Fenster. Bei mir stieg eine Nonne mit ihren Ausflugsmädchen ein, von irgendwelchen heiligen Weekend. Gestalten mit wechselnden, queren Jesusblick. Kreuze wippten durcheinander. Der Suva-weiße Gürtelstrick mit mehreren Knoten. Ob das denn Art Dienstgradabzeichen ist? Die Bibel ist für mich ein unordentliches Buch mit 50.000 Textvarianten. Alt und buntscheckig, genug Liebeslyrik, Anekdoten. Das ist der Ana, der in der Wüste die warmen Quellen fand. Politische Rezeptur. Und natürlich ewig merkwürdig durch den Einfluss, den es dank geschickter, skrupelloser Propaganda und vor allem durch gemeinsten äußerlichen Zwang gehabt hat. Der Herr, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt oder 10 Millionen im KZ vergast werden, das müsste schon eine merkwürdige Type sein, wenn es ihn jetzt gäbe. Also das ist so eine dieser Beispiele für Gotteslästerung. Da wird also eine Nonne zum Holocaust schlechter, weil sie bibeltreu ist, ja? Und das hat natürlich den Klerus echauffiert.
Da werden gleichzeitig natürlich auch sehr große Fragen aufgeworfen. Sowas wie, wie kann ein Gott zum Beispiel den Holocaust zulassen?
Genau, genau, genau. Also das ist auch die Kunst, die man Arno Schmidt einfach seinem literarischen Werk schon auch zubilligen muss. Er schafft es eigentlich mit einfachen Texten oder einfachen Fragen, große Fragestellungen zu bewegen. Ja? Wer ist verantwortlich für den Holocaust? Gibt es einen Gott? Philosophen philosophieren darüber seit 2000 Jahren.
Willst du uns noch ein weiteres Beispiel?
Ich würde euch gerade noch eines geben, was sozusagen so ein bisschen in die andere Richtung geht, damit man so ein Gespür für beide Seiten hat. Auspacken helfen. Ein silbernes Kesselchen, in dem etwas 4711 klinkerte. Eine hagere Krummschere, lüstern bis blutrotes Mundwasser. Zwei brave alte Pantöffelchen, die ich sofort mir vor mein Bett stellte. Denk mal, die habe ich gekriegt, da war ich 14. Der Riese Roland von Regenmantel. Eine goldene Sprungfeder für den Unterarm. Ein fußlanger Kamm. Schwarz wie ein Tiefseefisch und mit dito Zahnreihen. Jedes Mal beim Vorbeitragen verfing ich mich in ihrem braunen Geranke. Selma Joachim verschlungen. Und sie gab mir scharfe Schläge mit dem Augenwimpern. Ein kleines Nähe-Etui mit erlesenen Garnen und Knöpfen. Grüne Zahnpasta. Hier, probier mal, meine. Prima. Aus schaumigen Pfefferminzlippen. Also das ist so die Pornografie, über die wir hier reden, ja? Also ich würde sagen,
besonders anzüglich ist es nicht.
Anzüglich würden wir da heute never ever zu sagen, aber in den 1950er Jahren erregten solche Textstellen halt schon den Zorn der kirchlichen, ich sag jetzt mal, Zensoren.
Arno Schmidt ist also mit diesem Buch wichtigen Leuten auf den Schlips getreten. Die Staatsanwaltschaft hat das Ganze dann übernommen. Was wurde ihm denn da vorgeworfen?
Also ihm wurde vorgeworfen, dass er halt gotteslästerliche Schriften geschrieben habe und er darüber hinaus unzüchtige Texte verbreiten würde.
Und warum wurde die Anklage gerade in Trier erhoben?
Zum einen lebte natürlich Arno Schmidt in Kastelstaat, was zum Gerichtsbezirk Trier gehörte. Daraus ergab sich quasi die Zuständigkeit. Ja, und ich glaube, im katholischen Köln war man sich ziemlich sicher, dass auch im katholischen Trier man hier ausreichend viel Gegenliebe finden würde.
Wie hat denn Arno Schmidt reagiert, als er erfahren hat, dass er deswegen angeklagt wird?
Also das wissen wir gar nicht so konkret. Wir wissen, er ist dann irgendwann vorgeladen worden zu einer Beschuldigtenvernehmung. Und in der Beschuldigtenvernehmung diskutiert er mit dem vernehmenden Richter beim Amtsgericht in Saarburg über Literatur. Und es gibt dazu ein Protokoll dieser Vernehmung beim Amtsgericht Saarburg. Und da kann man so ein bisschen raus sehen, dass da echt Welten aufeinander getroffen sind. Er antwortet zum Beispiel auf die Frage, ob das pornografisch sei, was er geschrieben hat. Ich bin der Ansicht, dass ich die Liebesszene in einer künstlerisch hochwertigen, ja poetischen Form gebracht habe. Und zwar so züchtig, wie derartige Dinge überhaupt, wenn sie schon geschildert werden können. Dass ich sie schildere, liegt in meiner künstlerischen Herkunft von der Stilrichtung des Realismus begründet, nach welcher der Schriftsteller eine Verpflichtung gegenüber der Realität hat. Die Dinge in und um ihn, auch die anstößigen Dinge, so zu schildern, wie er sie sieht, obwohl ein anderer Blickwinkel durchaus möglich und ebenso berechtigt ist. Da sieht man schon, er versucht, einem Juristen ihm gegenüber klarzumachen, du musst es literarisch sehen, das ist deine Arbeit mit einem literarischen Wert. Und das ist nicht, ich sag mal, Sexualität geschildert, damit sich andere dran befriedigen. Aber ich sag mal, die Juristen in Trier, die haben das einfach nicht verstanden, das war so gar nicht in ihrer Vorstellungswelt.
Der Fall wurde dann ja auch weitergeleitet. Warum?
Arno Schmidt hat dann irgendwann relativ schnell begriffen, nachdem die Anklage da war, okay, in Trier gewinne ich keinen Blumentopf. Und er ist dann ziemlich schnell umgezogen. Er ist umgezogen nach Darmstadt, wo eine deutlich liberalere Staatsanwaltschaft tätig war. Die hat das Verfahren auch ziemlich schnell an sich genommen und hat erstmal ein Gutachten eingeholt. Nämlich zu der Frage, ist es, was wir hier haben, Kunst oder ist es Pornografie? Und die Gutachter sind dann schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich Kunst und nicht Pornografie. Und dann hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt das Ganze weitergegeben an die Staatsanwaltschaft in Stuttgart, weil der mitangeklagte Verleger, der Wolfgang Andersch, dort seinen Sitz hatte und der Verlag auch dort seinen Sitz hat. Und deshalb hat dann die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Verfahren eingestellt und gesagt, okay, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir sehen hier überhaupt keinen Grund, dieses Verfahren weiter zu betreiben. Und das ist eigentlich das Ende des Verfahrens. Arno Schmidt selbst ist dann relativ schnell von Darmstadt wieder weggezogen, weil er einfach keine großen Menschenmassen um sich gut ertragen konnte. Und er ist dann nach Bargfeld gezogen, wo er bis 1978, bis zu seinem Tod dann auch gelebt hat. Ja, und Seelandschaft mit Pocahontas ist für die Region hier, finde ich, so ein netter Kontrapunkt zu dem, wie diese Region in den 50er Jahren getickt hat. Wenn man hier heute lebt, kann man sich gar nicht vorstellen, wie katholisch geprägt, wie eng auch letztlich das Mindset der Menschen war.
War das Ganze denn auch ein Präzedenzfall? Also hat sich da danach auch was geändert?
Ob sich danach direkt was geändert hat, wäre vermessen zu behaupten. Ich glaube schon, das Ganze war ein Signal an die Staatsanwaltschaften, betrachtet Literatur und Kunstwerke als das, was sie sind, nämlich als Kunst. Und sucht nicht mit der Lupe danach, ob da etwas Anstößiges drin ist. Und ich glaube, insofern sind uns dann viele dieser Verfahren zu Literatur erspart geblieben. Zumal ja mit diesem Gutachten das Thema Kunst für Literatur auch ziemlich gut geklärt war. Und wenn es sozusagen einen literarischen Einfluss gab auf das Werk, war man definitiv in der Kunstwelt und nicht mehr in der, ich sag mal, glitschigen, pornografischen Welt unterwegs oder in der gotteslästerlichen Welt unterwegs. Und die Vorschriften sind ja dann auch deutlich abgeändert worden im Laufe der Zeit.
Meinst du also, so einen Fall würde es heute nicht mehr geben in dieser Art? Oder gibt es doch noch Fälle, die ähnlich gelagert sind heutzutage?
Also es gab in der Folge halt verschiedene Fälle. Es gibt auch den Fall des Bundesverfassungsgerichts über ein Wiener Dirndl und ein pornografisches Werk, was dazu geschrieben wurde. Die Josephine Mutzenbacher, die lange Zeit auf dem Index stand, weil sie einfach pornografischen Inhalt hatte und die erst in den 90er Jahren vom Index runtergenommen wurde, weil man dann doch auch langsam zu der Erkenntnis gelangte, dieses Werk hat auch durchaus einen literarischen Wert, unabhängig von der Art der Sexualität, die in diesem Buch geschildert werden. Also insofern ausschließen, dass das immer mal wieder ein Thema werden könnte, kann man nie. Aber ich glaube, ernsthaft würde heute kein Staatsanwalt mehr versuchen, Schriftsteller anzuklagen für das, was sie geschrieben haben. Hoffentlich.
Zwei aktuellere Fälle, die sich sicherlich auch auf dem Gebiet bewegen, sind Böhmermann mit seinem Gedicht und dann Danger Dan mit seinem Song Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, oder?
Ja, also ich meine, die spielen natürlich immer wieder damit, ne? Und bei Böhmermann war natürlich die Frage, was passiert, wenn ich ein Oberhaupt eines, naja, mehr oder weniger befreundeten Staates beleidige? Damit mache ich mir keine Freunde. Und dass das immer risikobehaftet ist, erlebt Salman Rushdie jeden Tag als Autor der satanischen Verse, der auf der Todesliste der iranischen Regierung steht und auch selbst schon ein Attentat überlebt hat mit schweren gesundheitlichen Folgen. Das ist immer eine Gratwanderung. Und Danger Dan ist natürlich mit seinem Text auch eine Gratwanderung gegangen, wo er Gauland und andere Vertreter der AfD nicht besonders schmeichelhaft darstellt und ihnen deutlich sagt, was er von ihnen hält. Aber das ist halt auch Kunstfreiheit. Und die Kunstfreiheit geht weiter als die Meinungsfreiheit.
Hat Arno Schmidt denn auf diese Einstellung des Verfahrens reagiert? Wissen wir das?
Also wie er auf die Einstellung des Verfahrens reagiert hat, kann man sich, glaube ich, gut denken. Weil es wird ihm dann schon eine deutliche Erleichterung gebracht haben. Was man schon sagen muss, ist, das Veröffentlichen seines nächsten Buches war aufgrund dieser Strafverfolgung deutlich schwieriger. Und er musste einige Stellen umschreiben, weil die dem Verlag zu heikel waren. Sprich, er hat schon gespürt, diese Strafverfolgung schränkt mich ein. Insofern wird er danach schon erleichtert gewesen sein, dass er eigentlich doch schreiben konnte, wie er dachte, dass er gerne schreiben würde.
Ein Schriftsteller, dessen Werk nicht nur literarisch, sondern auch juristisch für Wirbel sorgte. Der Prozess um Arno Schmidt zeigt, wie eng die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit in den 50er Jahren gesteckt waren, aber auch, wie sie verteidigt wurden.
Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne unter volksfreund.de/Spurensuche vorbei. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast@volksfreund.de. Wir machen eine kleine Weihnachtspause und sind dann mit der nächsten Folge am 16. Januar wieder für euch da. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.